ARD.
Meine Kollegin Katharina und ich sind in einem hippen Café in der paraguayischen Hauptstadt Asunción. Das Café könnte genauso gut in Berlin sein. Um uns herum sitzen junge Menschen vor Laptops und Latte Macchiatos. Der Ort ist das Gegenteil von allem, was wir in den vergangenen Wochen erlebt haben. Nach den Rockerkneipen, den unwegsamen Straßen in düstere Bergdörfer, nach den Äffchen in Käfigen und dem staubigen Haus meines Vaters, fühle ich mich hier wie jemand, der nach einer Weltreise nach Hause kommt. Wir sind hier verabredet mit einem Bekannten meines Vaters, der wie das Café ganz anders ist als alle anderen, die ich bisher bei meiner Recherche kennengelernt habe. Sein Name ist Professor Cruz Almao. Er kommt aus Venezuela, er ist Cellist, Dozent an der Musikhochschule in Asunción und Mitglied des Sinfonieorchesters Asunción. Almao hat meinen Vater bei dem Musikprojekt unterstützt, von dem ich jetzt schon öfters gehört habe. Mein Vater wollte eine Art Begegnungszentrum für MusikerInnen auf seinem Grundstück bauen. Unter seinen FreundInnen kursiert das Gerücht, dass er sich mit dieser Idee Feinde gemacht hat. Mir schließt sich nicht, wie man sich mit einem Musikzentrum Feinde machen kann. Almao ist ein ruhiger, vorsichtiger Mensch. Er trägt eine Brille und hat schlanke Hände, mit denen er bedächtig durch die Luft streicht beim Reden.
His dream was to, he said, I want to contribute to Paraguay.
Almao sagt, mein Vater will einen Beitrag leisten für die Musikszene in Paraguay. Er will seine selbstgebauten Instrumente an junge paraguayische MusikerInnen verkaufen oder verleihen, wenn diese sich kein teures Instrument leisten können. Damit will er den kompletten Klang der Orchester in Paraguay verbessern. Almao soll für meinen Vater den Kontakt zu den MusikerInnen herstellen. Für mich klingt das wieder nach einer klassischen Bernhard-Idee. Ein bisschen größenwahnsinnig und ein bisschen utopisch. Aber Almao zweifelt keine Sekunde an den Plänen meines Vaters. Und aus seinem Mund klingt die ganze Geschichte auch nicht halb so mysteriös wie bei den anderen Freundinnen meines Vaters. Almao nimmt meinen Vater ernst, als Handwerker und als Mensch.
And I really admire him because of all the knowledge that he had. For me, he was like a bookstore with two legs.
Almao sagt, mein Vater kommt ihm vor wie eine Buchhandlung auf zwei Beinen, weil er so ein großes Allgemeinwissen hat.
The thing is, every meeting I had with Bernard, it was just way too much information to remember everything. It was like violin and then Germany and this. He said, what happened in World War II and this.
Er sagt, manchmal hat mein Vater ihn mit viel zu viel Information überhäuft. Dann geht es um Geigen und Deutschland und den Zweiten Weltkrieg. Und es ist ein bisschen schwer, meinem Vater zu folgen. Ich muss lachen, weil ich genau weiß, was er meint. Von irgendwelchen Feinden, die mein Vater sich gemacht haben soll, weiß der Professor nichts. Er zeigt mir die letzte Konversation, die die beiden auf WhatsApp haben, in der Almao meinem Vater schreibt, dass es in ihrem Musikprojekt leider keinen Fortschritt gibt.
The last message here was here, September 13th. As far as instruments, there is no movement at all. All the best. And his last communication was, let's look into the future. And find the key.
Well, that's nice.
Lasst uns in die Zukunft blicken und den Schlüssel finden. Das ist das Letzte, was mein Vater antwortet. Ihr hört Mammut. Ein Mord in meiner Familie und meine Suche nach Antworten. Mit mir, Lucia von Bredow. Das ist Folge 6. Lasst uns in die Zukunft blicken. Vielleicht habe ich während meiner Zeit in Paraguay die Mörder meines Vaters und meiner Schwester getroffen. Vielleicht war es ein Auftragsmord. Vielleicht war es ein Komplott unter angeblichen Freunden. Vielleicht haben mir nicht alle, mit denen ich gesprochen habe, die Wahrheit gesagt. Vielleicht ist Yves, der noch im Gefängnis sitzt, genauso unschuldig wie Volker und Steffen. Ich werde es nicht herausfinden. Es ist ein Geheimnis, das nicht gelüftet werden will. Und vermutlich werde ich damit leben müssen. Meine Zeit in Paraguay neigt sich dem Ende zu. Vor allem zu Volker und Steffen habe ich während meiner Recherche hier immer wieder Kontakt. Ihre Leben haben sich durch die Morde verändert. Beide saßen als Tatverdächtige fast ein Jahr in Paraguay in Untersuchungshaft. Beide hat die Zeit im Gefängnis geprägt. Bevor ich fliege, stelle ich beiden noch eine letzte Frage. Vermisst du Bernhard und Lorena manchmal? Das ist Volkers Antwort.
Ja, regelmäßig. Dann bin ich immer noch den Tränen nahe und rede auch manchmal mit denen.
Was sagst du denen?
Ich sag ihm schon, Bernhard, ich vermisse dich oder du Lump, was hast du uns angetan? Einfache Dinge, aber manchmal stehe ich auch einfach nur am Grab und zupfe da ein bisschen das Unkraut weg und hänge meinen Gedanken nach.
Auch Steffen antwortet mir auf meine Frage. Vermisst du die beiden?
Ich gebe mir den Luxus, nicht sehr viel darüber nachzudenken. In Momenten, wo sie hochkommen im Gedanken, natürlich kann man nicht anders ausdrücken, selbstverständlich. Wer vermisst nicht etwas Schönes? Ich habe auch die Alpen vermisst. Ja, das ist jetzt kein gleichbleibendes Beispiel, aber selbstverständlich vermisse ich sie. Klar, in den Momenten, wo sie hochkommen. Was bei mir aber nach hinten geschoben wird, ich denke da nicht oft dran. Muss ich gestehen. Ist auch gesünder für mich. Glaube ich, ja, weiß ich nicht. Aber das Leben muss ja weitergehen. Ja.
Er vergleicht zwei ermordete Menschen mit einem schönen Bergpanorama. Bis zum Schluss werde ich nicht so richtig schlau aus Steffen. Seine flapsigen Vergleiche, seine Witze. Mittlerweile glaube ich, dass das einfach seine Art ist, mit schlimmen Erlebnissen umzugehen. Gleichzeitig ist er immer freundlich und hilfsbereit. Er ist eine Stütze für Tante Anita und er hilft ihr bei der Haushaltsauflösung. Am nächsten Tag fahre ich ein letztes Mal mit Anita zum Haus meines Vaters. Ich war seit einigen Tagen nicht mehr hier und ich staune, als ich den Raum betrete. Anita hat ganze Arbeit geleistet. Und jetzt verstehe ich auch endlich, was sie eigentlich will. Am Anfang denke ich, das Sortieren, das Hin- und Hertragen von Gegenständen hat kein System. Sie macht es nur, um Ordnung zu schaffen, vielleicht auch um ihre Trauer zu ordnen. Jetzt gibt es Stapel und verschiedene Bereiche in dem großen Raum. In einem Bereich stehen Möbel, Bücher und Kleinkram, die in Paraguay verkauft werden sollen. In einer anderen Ecke türmt sich ein beachtlicher Stapel an Ordnern, Kisten und Bildern. Das soll alles irgendwie nach Europa. Anita und ich betrachten den Stapel. Ganz wohl fühlt sie sich auch nicht bei dem Gedanken.
Ich komme mir vor wie so Grabräuber, weißt du das?
Ja, schon ein bisschen, ne?
Ja.
Man merkt, dass die letzten Tage ihr zugesetzt haben. Sie war jeden Tag im Haus, jeden Tag umgeben von den Gegenständen meines Vaters.
Das ist so furchtbar schrecklich traurig. Mann, oh Mann, oh Mann.
Ja, ne, wie wir jetzt hier stehen und irgendwie alles ausräumen, das...
Ich finde das so schlimm.
Ja, ich auch.
So viel Arbeit. Und er hatte so schöne Pläne, da ging es ihm endlich besser, weißt du?
Und plötzlich kommen Anita, die in den letzten zwei Wochen immer so tapfer gewesen ist, dann doch noch die Tränen.
Ich vermisse den schon, weißt du?
Ja.
Im Rauchen. Kompensieren.
Ja. Ja, rauch mal eins.
Ach. Weißt du, wenn ich durch Fluchen und Schimpfen die wieder lebendig machen könnte, dann würde ich den ganzen Tag nur fluchen und schimpfen.
Ja, verstehe ich.
Das ist einfach zu kotzen. Und dann manchmal denke ich mir, kannst du in unserer Familie nicht ein bisschen normaler, bitteschön.
Anita kennt das Haus aus Zeiten, als es noch mit Leben gefüllt war. Je leerer und unwohnlicher alles wird, desto mehr wird der Kontrast zu ihren Erinnerungen spürbar.
Ach, was haben wir hier gesessen und gegessen und Spaß gehabt, echt.
Ja.
Weiß ich noch, da hat die Lorena dem Bernhard Zöpfchen gemacht. Also irgendwann hat er gesagt, jetzt reicht's, aber das hat sie aber nicht gehört. Und dann hat er geschimpft. Dann war er böse.
Oh je,
hat er gemeint, ich habe dich gewarnt.
Oh, unangenehm.
Wenn ich Nein sage, dann ist es Nein.
Typisch Bernhard, denke ich mir. Man weiß nicht so genau, ob man das jetzt lustig oder unangenehm finden soll. Aus einem der Schränke zieht Anita einen Ordner heraus und gibt ihn mir. Sie will, dass ich ihn mitnehme. In dem Ordner sind Dutzende Briefe von meiner Oma, von meinem Opa und von meiner Mutter. Alle geschrieben an meinen Vater, als der in Neuseeland ist. Die Briefe sind teilweise fast 50 Jahre alt. Andere sind Zeugen der Beziehung zwischen meinem Vater und meiner Mutter. Für mich ist das wie eine Schatztruhe. Ich kann gar nicht glauben, dass ich diese Dokumente jetzt in den Händen halte. Und ich finde noch etwas in dem Schrank.
Oh, das ist toll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Da sind Kinderfotos von uns.
Wir sind alle da. All meine Geschwister und ich liegen in diesem Schrank in Paraguay. Anita sagt, die Fotos waren ursprünglich nicht im Schrank, sondern hingen über dem Bett meines Vaters. Das berührt mich irgendwie total, weil es mich daran erinnert, dass er uns auf seine Art alle geliebt hat. Ich weiß das, weil er es mir oft gesagt hat. Aber manchmal vergesse ich das. Dann sehe ich nur die Dinge, die ich an ihm kritisiere. Die Entdeckungen in dem Schrank machen mich ganz nostalgisch. Bevor mein Vater nach Paraguay kommt, wohnt er in seinem und Anitas Elternhaus in Bayern. Nach dem Tod der Eltern übernimmt er einfach den ganzen Hausrat. Möbel, Bücher, Gemälde, Geschirr, alles. Und als er nach Paraguay auswandert, wandert das alles mit. 5 Container befinden sich auf dem Grundstück. 5 Container, in denen die gesamten Familienerbstücke der Familie Bredo über den Atlantik geschippert sind. Für Anita sehr weit weg.
Das hätte er besser in Deutschland lassen können.
Ja, ja.
Oder wenn es mir schicken oder was.
Ja, er hätte... Also ich meine, er hätte wirklich nicht alles mitnehmen müssen, finde ich. Nee. Er hat ja alles, also in diesem Container da unten, er hat ja alles mitgenommen.
Ja.
Jedes Buch und jedes Notizbuch, egal ob was drin stand oder nicht.
Aber vor allen Dingen hat er, und das habe ich ihm dann schon eine Zeit lang übel genommen, wie ich dann... ausgezogen bin zu Hause, hatte ich noch das kleine Zimmer und da hatte ich noch Privatzeug von mir.
Mhm.
Das hat er alles weggetan.
Weggetan?
Wie mein Vater gestorben ist. Und meine Bücher, die ich dann hatte, die hat er dann in seine Bibliothek eingeleibt.
Je mehr sie erzählt, je mehr Gegenstände durch ihre Hände gehen, desto mehr wird mir klar, wie viel ihr das alles bedeutet. Ihre ganze Kindheit befindet sich in diesem Haus. In einer Vitrine sitzt ihr alter Teddybär. An der Wand hängt ein Gemälde ihrer Lieblingskatze, das früher in ihrem Kinderzimmer hing. Aus den Regalen zieht sie Bücher, die ihr Vater ihr vorgelesen hat. Und die Wände des Hauses in Paraguay sind voll mit den Gemälden ihrer Mutter. Kann man so einen Schatz einfach zurücklassen? Kann man sich von der Vergangenheit verabschieden und sagen, mir egal, wo ich herkomme, was meine Eltern und Vorfahren bewegt hat, ich brauche keine Souvenirs. Für Anita steht fest, sie wird diese Dinge irgendwie wieder nach Europa bringen. Wenn sie hier bleiben, dann ist alles irgendwann nur noch eine Geschichte, die irgendwer seinen Enkelkindern erzählt. Dann gibt es keine Beweise, dass all die Menschen wirklich gelebt haben. Und ich mache ja eigentlich genau das Gleiche wie Anita. Ich versuche, etwas festzuhalten. Erinnerungen, Erzählungen, 2 Leben. Ich schiebe keine Schränke durch den Raum, ich breche keine Bilderrahmen auf oder mache in einem Haus sauber, in dem niemand mehr wohnt. Ich fahre dafür in abgelegene Bergdörfer, um ein paar Geschichten über meine Schwester zu hören. Ich quäle mich um 7 Uhr morgens zum Gerichtsgebäude, um Antworten zu bekommen. Ich spreche mit Rockern, Freimaurern und VerschwörungstheoretikerInnen, um zu verstehen. Mein Schatz passt auf eine kleine Festplatte, aber er sagt genau das Gleiche wie die Ölgemälde und die Fotoalben und Teddybären. Es gab hier 2 Menschen, die haben gelebt und hier ist ihre Geschichte. Anita wird nicht mit Katharina und mir nach Europa fliegen. Sie hat ihren Flug umgebucht, denn sie muss erst ihre Mission zu Ende bringen. Sie will erst zurückfliegen, wenn der Rücktransport ihres Schatzes geregelt ist. Als wir so ein letztes Mal im Haus meines Vaters sitzen, fühle ich mich Anita viel näher als früher. Die Reise hat uns zusammengeschweißt.
Aber es hilft dann auch, wenn man Leute hat, die da mit drin sind. Also, die, wie sagt man, ja, Familie halt, die diese Personen gut kannten und auch lieb gehabt haben. Dann ist das doch was anderes, als wenn man da ganz alleine davor steht. Dann kann man einander ein bisschen trösten und stützen, finde ich. Also mir hat das auch sehr geholfen. Das klingt vielleicht jetzt komisch oder herzlos, aber es hat einen Vorteil gehabt, dass wir jetzt wirklich auch anfangen, richtig Familie voneinander zu sein. Deswegen.
Und ich glaube, dass er sich sehr darüber freuen würde, dass wir jetzt alle mehr Kontakt zueinander haben.
Ja, auch sowieso. Ja.
Noch ein letztes Mal gehe ich durch das Haus, durch die Werkstatt mit der Silberwasseranlage und durch Lorenas leeres Zimmer. Dann ist es Zeit zu fahren. Wahrscheinlich werde ich das alles nie wiedersehen. Das ist ein Abschied für immer. Aber es ist kein trauriger Abschied. Ich bin froh, dass ich hier war. Jetzt muss ich weiter. Beim Kofferpacken bereitet mir dieses Mal nicht meine Reiseapotheke Kopfzerbrechen, sondern ein kleines Ölgemälde meiner Großmutter, das ich sicher verstauen will. Ich habe mir nämlich doch noch ein paar Erinnerungsstücke mitgenommen. Auf dem Bild sind drei Mammuts zu sehen. Sie stehen in einer kargen Landschaft, die Sonne scheint und der Gletscher im Hintergrund sieht aus, als würde er schmelzen. Es ist ein heiteres Gemälde, auch wenn die drei eiszeitlichen Riesen da eigentlich auf ihren schrumpfenden Lebensraum blicken. Am nächsten Tag sitzen Katharina und ich am Flughafen und warten auf unseren Flug. Die Zeit verging viel zu schnell. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich habe ein halbes Leben gelebt hier in Paraguay. Und ich freue mich wahnsinnig auf zu Hause.
Dein Rucksack sieht aus wie aus so einem Kinderabenteuerfilm. Da ist so ein Kuscheltier da drin.
Ein Mammut, es ist ein Mammut, ja. Das ist nicht irgendein Kuscheltier. Ja. Das ist ein Mammut, das mir mein Vater mal geschenkt hat.
Da so ein Kissen dran und so ein Hut und die Geigen.
Das ist auch kein Hut. Das mach's nicht weirder als das
selbst. Sieht auf jeden Fall super aus. Proviant.
Ja, Proviant, Brot und Käse.
Ja. Und mit welchem Gefühl fährst du so weg?
Also ich finde, wir waren ganz schön erfolgreich. Wir haben es geschafft, richtig viele verschiedene Perspektiven einzufangen, finde ich, auf meinen Vater und auf Lorena. Ich habe so dieses mich so von dem Haus verabschiedet, von dem Ort. Und von den beiden irgendwie auch.
Als Katharina und ich in Berlin landen, werden wir von einem gemeinsamen Freund empfangen wie Staatsgäste. Er hat Champagner mitgebracht und wir stoßen noch am Flughafen auf unsere Rückkehr an. Wir schweben wie Heldinnen über die Autobahn nach Hause. Ich muss an das Testament in meiner Wohnung denken und irgendwie bin ich trotzdem froh, dass ich es vor meiner Reise geschrieben habe, auch wenn es ein bisschen peinlich ist. Aber es war für mich, wie die ganze Reise, eine Beschäftigung mit der Frage, was will ich meiner Familie und meinen Freundinnen unbedingt sagen? Was ist wirklich wichtig? Mein glückseliger Schwebezustand hält nicht lange an. Ich werde schnell vom Alltag auf den Boden geholt. 2 Tage nach meiner Rückkehr überschwemmt ein Wasserrohrbruch meine Wohnung. Das Wasser sprudelt richtig aus der Wand, wie lang verdrängte Erinnerungen oder angestaute Geheimnisse. Nachdem ich meine Wohnung wieder trockengelegt habe, fahre ich zu meiner Familie nach Bayern. Ich brauche ein paar Tage Urlaub und ich will meinen kleinen Bruder Julian noch einmal treffen und ihm von meiner Reise erzählen. Jetzt, wo ich selbst in Paraguay war und über das Leben, aber auch den Tod unseres Vaters recherchiert habe, möchte ich seine Einschätzung dazu hören. Julian ist sich sicher, dass der Tod unseres Vaters damit zu tun hat, wie er in Paraguay aufgetreten ist und welche Kontakte er dort geknüpft hat. Und dass er seine Fähigkeit, die Situation zu kontrollieren, überschätzt hat. Julian glaubt, mein Vater hat sich in irgendetwas eingemischt. Deshalb hat jemand den Auftrag zu dem Mord gegeben. Jemand, der mindestens in Kauf nimmt, dass dabei auch ein 14-jähriges Mädchen ihr Leben verliert.
Also du glaubst, dass die jetzt nicht irgendwas rausfinden wollten, sondern dass die ihn bestrafen wollten?
Bestrafen. Das war reine Bestrafung. Bestrafung, was ihnen einfällt, ihr aufzutauchen in einem Land, wo sie nicht auskennt und so Sachen zu machen, denen nichts angeht. Ja, also ist zwar nur meine Meinung, aber von dem her, was ich halt da nachvollziehe, also was man halt sehen kann, ist das die logische Antwort.
Mhm. Ja. Ich bin aber nicht nur hier, um mit Julian noch einmal Mordtheorien durchzukauen. Ich will auch mit ihm darüber sprechen, wie er zurechtkommt mit dem, was passiert ist.
Ich habe auch schon gemerkt, dass mich das so mindestens ein Jahr lang ganz schön aus der Bahn geworfen hat. Dass ich auch so ein Vertrauen in die Welt irgendwie verloren habe und irgendwie auch sehr viel einfach an Tod generell denken musste. Und
das Urvertrauen, das weg ist, ja schon. Mhm. Oh ja, ist bei mir auch. Ha. Dass einem bewusst ist, wie schnell es dann doch vorbei sein kann. Und was es eigentlich bedeutet, ja, so grausam genommen wird.
Und also ist das für dich jetzt, also...
leichter?
Ja.
Ja. Ich meine, das hört sich ziemlich krank an, aber irgendwas in deinem drin akzeptiert dann, dass es so eine kranke Scheiße gibt auf der Welt. Mhm. Aber kommt eine Akzeptanz und dann ist noch wichtiger, eine schöne Zeit zu haben. Die Bedeutung von Liebe, was es ist. Dass das eigentlich viel mehr ist. Das ist nicht nur, ich habe mich heute verliebt und wow und auch so schön, sondern bewusst in der Verantwortung zu stehen, dass du mit deiner Kraft im Jetzt was Schönes machen kannst. Mhm. Paradies jetzt, now. Paradise now, not Apokalypse now, it's Paradise now.
Das mag ich an Julian so. Er kann Dinge sagen, die sich bei jemand anderem vielleicht wie ein Kalenderspruch anhören würden. Aber ihm nehme ich das irgendwie ab. Ich frage Julian nach einer schönen Erinnerung an unseren Vater. Etwas, was ihm hilft, mit der Trauer umzugehen. Zum Beispiel, was unser Vater ihm beigebracht hat.
Hört sich ein bisschen komisch an, gerade von so einem, der ich so krass war wie der Paar und aber auch halt grob war teilweise, auch zu seinen eigenen Kindern, war es doch freundlich sein, lachen. Im Moment einfach mal zu lachen, bekloppt zu sein. Und das war, wenn ich einen Witz gemacht habe, und ein Komik für ihn aufgeführt, da war immer sein Clown so ein bisschen. Und dann kommt man lachen, die Blöde und alles andere war gerade nicht so wichtig. Das war das Schönste. Ja, also da war er mein Paps. Da war er richtig ein Vater einfach. Weil dann war er echt. In dem Augenblick war er immer echt.
Mir fällt noch etwas anderes auf, was sich verändert hat, seit unser Vater gestorben ist.
Ich finde, dass sich halt zum Beispiel schon unsere Beziehung als Geschwister verändert hat, hast du das Gefühl?
Total, ja. 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 Zusammengeschmolzen.
Ja.
Ja. Der Verlust macht einen dann aufmerksam, dass man was verlieren kann, auch wenn man es nicht wahrnimmt. Oder nicht in seiner Welt hat. Und dann. Ja, schon, manche Sachen lernt man spät. Von deinen Eltern musst du dich eher verabschieden als wie von deinen Geschwistern und von denen verbringst du dein ganzes Leben.
Ja.
Das sind die wichtigsten Leute in deinem Leben. Nicht mal deine Kinder. Für die bist du der Wichtigste, aber die wichtigsten für dich sind deine Geschwister. Ja. Das sind die engsten Leute, die werden immer am längsten bleiben.
Das Haus in Bayern ist jetzt komplett leer. Langsam löst sich alles auf. Außer ein paar heimatlosen Urzeitskeletten bleibt uns nicht viel von unserem Vater. Was aber bleibt, sind die Geschichten. Jetzt sind mit diesem Podcast ein paar neue dazugekommen. Eine Geschichte ist allerdings für mich noch nicht zu Ende erzählt. Und zwar die von Lorena. Ich habe mich immer gefragt, ob Lorena gerne in Paraguay war. Weil ich mir das gar nicht vorstellen kann, so am anderen Ende der Welt zu sitzen, in einem Umfeld, das nicht für junge Frauen, sondern für alte Männer gedacht ist. Voller Waffen und staubiger Straßen, ohne Zugang zu Kultur oder Bildung. Isoliert und abhängig von den Autos der Erwachsenen. Wo Freiheit bedeutet, dass man im Garten Schießübungen machen kann, ohne dass die Polizei kommt. Aber vieles, was Lorenas Freundinnen erzählen, hört sich für mich nicht an wie das Leben in Gefangenschaft, das ich mir vorgestellt habe. Im Gegenteil habe ich den Eindruck, für Lorena war es in Bayern schwer, Halt zu finden. Ich glaube, in Paraguay lernt sie zum ersten Mal Gleichaltrige kennen, die Ähnliches erleben wie sie, denen sie ihre Sorgen und Probleme anvertrauen kann. Als ich schon einige Zeit wieder in Deutschland bin, erreicht mich eine Nachricht von Lorenas bester Freundin. Sie hat eine Entscheidung getroffen, über die ich mich sehr freue. Sie möchte doch etwas zu meinem Podcast beitragen. Ihre Stimme soll nicht zu hören sein, aber sie hat einen Text über Lorena verfasst, den ich vorlesen darf. Ich habe lange überlegt, ob ich ihn selbst vorlesen soll. Aber mir kommt es irgendwie nicht angemessen vor, wenn so eine alte Schachtel wie ich die Gedanken einer jungen Erwachsenen vorliest. Deshalb habe ich meine 15-jährige Nichte Elsa gebeten.
Lorena war wundervoll, aber wörtlich gemeint. Sie steckte voller kleiner Wunder. Allgemein hatte sie ein Talent, für alles ein Talent zu haben. Sie hatte ein Herz und ein Händchen für sämtliche Tiere, konnte Bogenschießen, Geige spielen, turnen, Gedichte schreiben und irgendwie hat sie immer alles geschafft, wenn sie sich erstmal in den Kopf gesetzt hatte. Ich liebe Lorena für all ihre Eigenschaften, ihre Art, sich zu bewegen, ihre Art, anderen zu belehren, ihre Obsession mit Harry Styles, ihre kleinen niedlichen Ohren, die Art, wie sie mich angeschaut hat, ihre Haare, die ihr immer zu dünn waren. Einfach alles an ihr war in meinen Augen perfekt. Lorena war für mich wie ein von Feuer erleuchteter, kuscheliger Raum mit lauter Kissen und Decken, die nicht zueinander passten, aber zusammen diese perfekte und warme Atmosphäre in dem Raum schufen. Immer wenn wir zusammen waren, war alles so leicht und unbeschwert. Wir haben zusammen gelacht, geweint, getanzt und gesungen. Wir haben einander gehalten und getröstet, wenn die andere es brauchte. Wir hatten so viele Pläne für unser Leben. Ich könnte noch so viel mehr sagen, aber all meine Worte können doch nicht ansatzweise beschreiben, wie Lorena war. Sie war die Liebe meines Lebens und ich hätte alles für sie getan. Als ich die Nachricht bekommen habe, dass Lorena tot ist, brach alles in mir zusammen. Ich weiß noch, dass ich ihr am Anfang immer schreiben wollte, was gerade so passiert in meinem Leben, und immer erst realisiert habe, dass sie meine Nachrichten nie wieder lesen wird, wenn ich bereits auf ihrem Chat war. Lorena war eine kluge junge Frau, die ein langes und großartiges Leben vor sich hatte. Ich wünsche mir Gerechtigkeit, aber die wird es nie geben. Und die Leute sagen, dass es mit der Zeit leichter wird, dass diese Wunde heilt. Aber ich fühle mich jeden Tag ein Stück verlorener und ein Stück einsamer. Ich fühle mich alleine, seit mein Schatz weg ist.
Am Anfang dieses Podcasts habe ich gesagt, ich will hier nicht den oder die Mörder finden. Trotzdem hat mich die Schuldfrage umgetrieben. Wer ist schuld? Die Frage hat viel zu tun mit, warum ist es passiert? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Es ist komplexer, als nur herauszufinden, wer die Tat ausgeführt hat. Haben nur der oder die Täter die Schuld? Trägt mein Vater selbst eine Mitschuld daran, dass sich die Dinge bis zu diesem einen fatalen Punkt zugespitzt haben? Oder noch weiter gefasst? Welchen Einfluss haben die Eltern meines Vaters, die Großeltern, auf seine Persönlichkeit und auf seine Entscheidungen? Ich glaube, der Grund, warum mich die Schuldfrage beschäftigt, ist, dass ich unbewusst in meiner Familie immer schon die Last einer Schuld gespürt habe. All die Abenteuergeschichten, die Mythen und Legenden, die über Familienmitglieder erzählt werden, sie lenken von etwas ab. Und zwar verschleiern sie die echte Person hinter den Legenden. Sie glorifizieren das, was passiert ist. Sie verhindern ein offenes Gespräch darüber. Letztendlich verhindern sie die Aufarbeitung von Traumata. Wie meine Urgroßmutter gestorben ist, ein Geheimnis. Was mein Urgroßvater Alois im Zweiten Weltkrieg gemacht hat, unklar. Welche Wunden mein Großvater bei meinem Vater und bei meiner Tante Anita hinterlassen hat, ein Tabu. Hier wird Schuld weggeschoben, nicht zugegeben. Mein Vater war sehr gut darin, Schuld von sich zu weisen. Die Schuld an seinen Geldproblemen haben seine GläubigerInnen. Wenn er einen Gerichtsprozess verliert, ist der Richter schuld oder der Anwalt oder die Korruption. Wenn sich seine Lebensgefährtin trennt, ist sie entweder dumm, verrückt oder ein schlechter Mensch. Dass wir so wenig Kontakt haben in meiner Kindheit, ist natürlich die Schuld meiner Mutter oder, besonders absurd, wahlweise auch meine eigene Schuld. Darüber hatte ich den einzigen wirklichen Streit mit ihm, an den ich mich erinnern kann. Als ich 18 bin, schreibt mich jemand auf Facebook an mit den Worten: Ich glaube, wir sind Geschwister. Ich treffe die Person und es stellt sich heraus, mein Vater hat mir 14 Jahre lang verschwiegen, dass er noch ein weiteres Kind hat. Als ich ihn in seinem Haus in Bayern damit konfrontiere, wird er extrem ungehalten. Wir sitzen an seinem alten Holztisch in seiner Küche. Er wird so wütend, dass er immer wieder mit der Faust auf den Tisch haut. Er sagt, es ist meine Schuld, dass er mir nichts von diesem Kind erzählt hat. Weil ich mich nicht bei ihm gemeldet habe. Weil ich mich nicht für sein Leben interessiert habe. Er sagt, meine Erwartungshaltung ist unverschämt und dass ich kein Recht darauf habe, dass er mir irgendetwas erzählt. Er sagt sehr viel an dem Tag. Ich weine und sage sehr wenig. Seine Vorwürfe verletzen mich damals sehr, weil ich gerne mehr Kontakt gehabt hätte mit ihm, weil ich schon das Gefühl hatte, dass er mir fehlt. Und weil ich merke, dass er gerade etwas Ungerechtes macht und ich mich nicht dagegen wehren kann. Es gibt mehr als eine Gelegenheit, bei der er mir von meinem verschollenen Geschwisterkind hätte erzählen können. Aber er nutzt sie nicht. Stattdessen bekomme ich bei jedem Treffen eine Privatvorstellung der Bernhard-Show. Mein Vater der Abenteurer, mein Vater der Zauberer. Rückblickend würde ich gerne zu ihm sagen, ich interessiere mich total für dein Leben, Bernhard. Nur nicht für deine Bühnenshow, sondern für das, was hinter dem Vorhang liegt. Ich interessiere mich für das, was dich wirklich ausgemacht hat. Für deine Stärken, aber auch für deine Schwächen, für deine Ängste und für deine Fehler. Und nichts davon ist schlimm. Jeder Mensch hat Fehler. Jeder Mensch hat Schwächen. Die einzige Schwäche, die ich schlimm finde, ist, wenn du deine Fehler nicht zugeben kannst, weil dann andere darunter leiden. Mit dem Podcast habe ich versucht, den Bann des Zauberers aus meiner Kindheit zu brechen. Ob dir das gefallen würde, weiß ich nicht. Mir sind echte Personen und wahre Geschichten lieber als Zauberer und Legenden. Zumindest, wenn es um meine eigene Familie geht. Also nimm's mir nicht übel, Bernhard. Ist alles lieb gemeint. Das war Mammut, ein Mord in meiner Familie und meine Suche nach Antworten. Mit mir, Lucia von Bredow. Folge 6, lasst uns in die Zukunft blicken. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt Mammut euren FreundInnen. Mammut ist eine Produktion von Argon Podcast, Plotprodukt und dem BR Story Team für den Bayerischen Rundfunk 2024. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt gerne eine Mail an folgende Adresse: mammut@br.de. Autorin und Host bin ich, Lucia von Bredow. Entwicklung und Redaktion Argon Podcast, Katharina Rahn. Redaktion BR Story Team, Till Ottlitz. Dramaturgische Beratung, Klaus Uhrich. Hintergrundrecherche, Annelie Naumann. Produzentin Argon Podcast, Johanna Behre. Produktionsleitung Argon Podcast, Jenny Heschel und Carsten Bartelt. Schnitt und Sounddesign, Joscha Grunewald. Cellostücke von Kolja Malik. Slide-Gitarre, Paul Jones. Cover und Grafik, Julia Bochnik, Christopher Roos von Rosen und Lena Waldispühl. Distribution, Markus Malich und Katrin Rajkowski. Redaktionelle Mitarbeit, Florian Nöbauer, Elena Sophokleus, Birgit Frank, Amelie Hörger und Lea Utz. Stimmtraining, Sabine Haupt. Vielen Dank für das Lesen des Briefes an Elsa Malik. Danke für die Beratung an Dr. Jeschi Rösch und Matthias Püllmann. Danke für die Hintergrundgespräche Engelbert Rottenmoser und Dave. Persönlicher Dank an Kolja Malik, Angela Bernecker-Wolf und Gabi Knollhuber. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Familiengeheimnisse, sag mir, wer ich bin. In so gut wie jeder Familie gibt es Geheimnisse. Manchmal sind das kleine Verschwiegenheiten, manchmal aber auch große Lebenslügen, die irgendwann rauskommen. Darum geht es in Familiengeheimnisse. Host ist die Journalistin Tembi Wolf. Sie trifft in 10 Folgen Menschen, die über Jahre, sogar Jahrzehnte gelogen haben oder belogen wurden. Wie Annelie. Sie wurde als Baby auf den Stufen eines Waisenhauses in Südkorea gefunden. Sie wurde dann adoptiert und ist in Deutschland aufgewachsen. Ihre leiblichen Eltern in Südkorea denken lange Zeit, sie sei tot. Bis zu dem Moment, in dem Annelie auf einmal im koreanischen Fernsehen auftaucht. Das ist eine von 10 spannenden Geschichten. Den Podcast Familiengeheimnisse, Sag mir, wer ich bin, gibt es in der ARD-Audiothek. Den Link findet ihr in den Shownotes.